Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liebe, Sex und More. Und heute geht es um das Thema Menstruationsbeschwerden, PMS. Und ich habe eine ganz wundervolle Gästin heute da. Du kennst sie bereits, und zwar die liebe Tanja Blum. Die kennst du aus dem Podcast über die aphrodisierende Wirkung von Lebensmitteln. Und Tanja ist vegane Ernährungsberaterin und Redakteurin und hat ebenfalls einen eigenen Podcast, Chili Sin Carne, und ist Mutter von zwei ganz tollen Kindern. Und ich freue mich, dass wir heute hier nochmal zusammengefunden haben. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
Na, vielen Dank. Hallo, liebe Nicole. Freut mich, dass ich nochmal hier sein darf.
Ja, super gerne. Also ich habe sehr, sehr genossen, unser erstes Interview. Und du hattest mir ja damals ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Ananassaft, Stichwort.
Ja.
Ja. Also. Und heute sprechen wir über ein ganz anderes Thema, was aber auch im unmittelbaren Zusammenhang mit Ernährung steht, nämlich über, ja, Menstruationsbeschwerden. Und davon sind ja so, so viele Frauen betroffen. Und du hast mir ja erzählt, dass du da auch eine ganz eigene Leidensgeschichte hast. Und ja, umso schöner, dass wir jetzt hier nochmal zusammengefunden haben und darüber sprechen, was man da ernährungstechnisch auch tun kann, um Schmerzen irgendwie, ja, vielleicht zu lindern, wenn man sie nicht sogar ganz abstellen kann. Was sind so deine Erfahrungen damit? Erzähl doch mal bitte.
Ja, also erstmal finde ich das Thema ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, und freue mich sehr, dass wir heute dazu einen Podcast aufnehmen, weil es mir ganz doll am Herzen liegt, ja, zu betonen, dass Menstruationsbeschwerden nicht normal sind. Es haben so viele Frauen und Mädchen PMS oder eben sehr starke Schmerzen bei der Menstruation oder davor. Und es wird gerne, da spreche ich halt aus eigener Erfahrung, gerne damit abgetan, auch von Ärzten oder einfach aus dem sozialen Umfeld, was dann kommt mit: nimm dir eine Wärmflasche, koch dir einen Tee, und es wird schon. Aber es ist, sind teilweise Schmerzen, die ja nicht mal eben so mit einem Tee zu behandeln sind. Also ich kann da natürlich jetzt erstmal nur aus meiner Erfahrung sprechen.
Ja.
Ich hatte so starke Menstruationsschmerzen, dass ich kaum aufstehen konnte, dass ich eigentlich arbeitsunfähig war. Ohne Schmerzmittel ging überhaupt nichts, und eigentlich lag ich 2, 3 Tage komplett flach. Und
In welchem Alter war das bei dir so?
Das fing relativ, ja, ich weiß nicht, ob das, ja, früh, also ich, das fing bestimmt schon Anfang 20 an. Also ich habe meine erste Regel, meine ich, so mit 13, 14, 13 bekommen, meine ich.
Ja.
Ja, und dann ging das so langsam los, dass ich immer mehr Schmerzen hatte, und ich dann auch, ja, zu meinem Gynäkologen gegangen bin, und das wurde so abgewunken. Und ja, was ich im Nachhinein wirklich schlimm finde, weil da wirklich genauer geguckt werden sollte, woran es denn liegt, weil ja, so eine Schmerzen haben oftmals, und auch PMS haben oftmals einfach mit einer hormonellen Schwankung zu tun, mit einem Ungleichgewicht, wogegen man was absolut auch machen kann. Aber es können halt auch organische Dinge sein, die da, ja,
eine
wo
Rolle
man halt nicht
spielen.
mit eine Rolle spielen und wo man nicht mit einem Tee das mal eben in den Griff bekommt. Ja.
Kannst du mal ganz kurz, also es
Genau.
gibt ja einen Unterschied zwischen Menstruationsbeschwerden und PMS.
Ja.
Was würdest du denn sagen, ist der größte Unterschied zwischen diesen beiden?
Na, PMS ist das prämenstruelle Syndrom, und das tritt vor der Menstruation auf. Also das kann ein Libidoverlust sein, das kann eine depressive Verstimmung sein, das kann auch schon, kann Wassereinlagerungen hervorrufen, ein starkes Unwohlsein, sehr starke, hatte ich gesagt, oder sehr starke Stimmungsschwankungen. Und das ist das PMS kurz vor der Regel. Das
Ja.
haben manche Frauen haben das 1, 2 Tage, manche Frauen haben das gar nicht, andere Frauen haben das 2 Wochen lang, was wirklich, wirklich sich ganz krass auf den Alltag auswirken kann und Probleme hervorrufen kann, sowohl beruflich als auch privat, ne? Also das ist halt schwierig, deswegen plädiere ich auch immer, einen Kalender zu führen, um selbst zu gucken, okay, wann habe ich das genau, diese Stimmungsschwankung, ist das PMS? Und auch mit dem Partner zusammen oder der Partnerin zusammen das einzutragen, dass auch gewisse ja, Schwankungen vielleicht dann darauf zurückzuführen sind, dass der Partner, die Partnerin weiß, okay, im Moment, ja, gibt's da halt Schwankungen und das ist das PMS und das sollte ich vielleicht nicht persönlich nehmen. Es
Ja.
macht durchaus Sinn, so mal Buch zu führen darüber. Genau, das ist das PMS und die Menstruationsbeschwerden, die treten dann halt auf, wenn die Blutung, erster Tag der Regel,
Ja.
dass dann
Aber
die
schön, dass wir das
Schmerzen
jetzt mal
auftreten können.
unterschieden haben, weil ganz viele Frauen das, glaube ich, irgendwie so in eine Schublade packen. PMS,
Ja.
Menstruationsschwerden, ist alles gleich.
Ja.
Aber so haben wir das jetzt nochmal kategorisiert und ich finde, dann kann man es auch leichter zuordnen.
Ja,
Und
das sind so Phasen, die wir Frauen durchlaufen. Nämlich nach der Menstruation wird dann gern gesagt, das ist die Zeit des Aufblühens. Dann ist es meistens so, dass man wirklich auch dann voller Energie steckt und die Batterien sind wieder aufgeladen. Man kann wieder gut arbeiten, man steckt voller Tatendrang, man fühlt sich wieder attraktiver. Und das ist so die Zeit des Aufblühens. Und wenn die fruchtbaren Tage beginnen, also auch die Zeit des Eisprungs, dann ist es so, dass das Loslassen, wo dann halt die Stimmungsschwankungen anfangen können. Also wir durchleben so 3 Phasen und es ist nicht immer leicht, damit umzugehen. Aber ich finde, es hilft einfach, sich dessen einmal bewusst zu machen und auch zu sehen, okay, wann habe ich denn diese Phasen, wo es mir nicht so gut geht? Wann habe ich die Phasen, wo es mir richtig gut geht? Und auch große Dinge vielleicht, wenn die planbar sind, die auch dementsprechend zu planen. Also sei es, wenn eine Hochzeit ansteht zum Beispiel, ja, dass ich dann vielleicht meine eigene Hochzeit nicht gerade in meine PMS-Phase lege oder in die Phase, wo ich meine Menstruation habe. Ja, das
Darf
wirklich
ich
in den Tagesablauf mit einbeziehen.
dir eine persönliche Frage
Ja,
stellen?
klar.
Weil ich persönlich, ich kenne das nicht. Ich habe,
Das ist
also Gott sei
schön.
Dank, noch nie
Ja.
Regelschmerz. Also Regelschmerzen schon, dass es mal gezogen hat im Unterleib und dass ich so ein Schweregefühl habe. Aber so richtig, dass ich darunter gelitten habe, das habe ich nie gehabt. Und meine Frage an dich wäre jetzt, also du hast ja berichtet, dass das bei dir mit Anfang 20 war, wo diese PMS-Syndrom anfing.
Ja.
Was hast du da für ein Verhältnis zu deinem Körper gehabt? Also
Gar keins.
gar, okay, das
Ja.
wollte ich wissen. Ja,
Ja.
gar
Also
keins.
nun muss ich auch sagen, das fing erst ja, einfach auch durch das Umfeld und durch meinen Arzt und so, weil dass es so abgetan wurde, so du musst damit leben lernen, das ist normal. So, das ist halt so.
Ja.
Die Schmerzen wurden aber doller und irgendwann hatte ich dann halt Kinderwunsch. Das ging dann, also 15 Jahre habe ich, würde ich sagen, oder 13 Jahre habe ich halt so damit gelebt, irgendwie mit Schmerzmitteln und das runterspielen.
Und
Und
hast
dann
das
fing der,
hingenommen?
habe
Ja,
ich es
also
hingenommen, genau. Und dann fing die Kinderwunschzeit an und da merkte ich, es klappt halt nicht so, wie wir uns das so vorgestellt haben, ja. Und dann war irgendwann ja der Schritt zum Kinderwunschzentrum und dann wurde plötzlich genauer hingeschaut und dann stellte man fest, ich habe Endometriose, ich habe Adenomyose, ich wurde operiert
Ach,
und
stopp, 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 da sind jetzt so
ja,
viele. Ja,
genau, ja, entschuldige,
Endometriose, ich glaube, das
genau.
dürfen wir erstmal kurz erklären. Und was hast du
Ja.
danach genannt? Adenomyose?
Adenomyose, ja.
Adenomyose.
Also Endometriose kennt man vielleicht schon eher. Das haben tatsächlich relativ viele Frauen und man fragt sich natürlich auch, warum ist das so? Tja, Wenn man das so ein bisschen googelt, dann kommt man auf eher Umweltbelastung, mehr Stress, mehr, also was das so alles auslösen kann. Auch man stößt dann auch auf das Wort Pille. Ich habe sehr früh die Pille genommen, obwohl ich sie noch hätte gar nicht nehmen brauchen. Aber das wird ja leider auch heutzutage noch relativ schnell verschrieben,
Was heißt bei
unreine
dir
Haut.
früh?
Ja, also mit Beginn meiner Menstruation habe ich eigentlich, würde ich sagen, auch die Pille bekommen. Ja, 13, 14 fast so.
Ja.
Ja, kurz danach.
Wow. Wahnsinn, oder?
Und die habe ich dann halt einfach durchgenommen. So, also. Und trotzdem hatte ich Beschwerden. Also, weil es wird ja dann auch gesagt, ja, die Pille, die hilft
Das,
dabei, dass man keine
genau,
Beschwerden hat.
das
Und
Allheilmittel, ja.
ja, genau. Und es ist einfach so, dass die Pille, also ich stehe da so ein bisschen auf Kriegsfuß mittlerweile mit. Natürlich ist es ein wichtiges Verhütungsmittel, aber man darf halt auch nicht vergessen, also wenn man sie nimmt, dann sollte man sie sehr bewusst nehmen, weil es ist halt ein hormonelles Verhütungsmittel. Das heißt, gerade wenn man auch als Teenager die Pille schon so früh nimmt, dann lernt man seinen Körper nicht wirklich so kennen, wie er eigentlich funktioniert. Na, der wird dann halt fremdgesteuert durch die Hormone. Und diese Hormone können halt auch einiges beeinflussen. Also ich wusste nicht, ob ich meine Regel regelmäßig eigentlich kriegen würde. Ja, das war halt von der Pille gesteuert.
Ja.
Ich wusste auch nicht, wie meine Regel eigentlich natürlich ablaufen würde ohne Pille, ob die stark oder schwach ist. Und das alles führt dazu, dass man seinen eigenen Körper eigentlich auch gar nicht so richtig kennenlernt, ja, wie der
Ja.
eigentlich tickt.
Ja,
Ja.
ach, spannend.
Und
Also
dann
ich
gibt es
habe
halt zig
tatsächlich
Nebenwirkungen.
eine ähnliche Geschichte. Ich war auch damals beim Gynäkologen und hatte dann eine Zeit lang Hautprobleme, und dann hat er mir auch eine Pille verschrieben, hat gesagt, ja, also damit wird die Haut sofort viel besser. Und dann war ich auch noch ja Werbemodel für diese Pille. Ich habe dann Fotografentermine gehabt,
Ach,
und dann haben,
krass.
ja, wirklich, also das ist, wenn ich da heute drüber
Wahnsinn.
nachdenke, er hat mir dann quasi, habe ich das Fotoshooting geschenkt bekommen, und die haben mich so krass per Fotomontage, also dieses Vorherbild, da sah ich so schlimm aus, so sah ich im Leben nicht aus. Und hinterher hatte
Ach,
ich dann
Gott.
auch total glatte Haut, also alles retuschiert. Und ja, ich habe dann irgendwie, ich glaube, für ein Jahr die Pille dann gratis bekommen, weil ich halt da als Model in Anführungsstrichen gearbeitet habe. Und ich kann mich nicht mehr, ich glaube, ich war so 16, 17. Und dann
Ach, krass.
habe ich die Pille auch von da an genommen. Und meine beste Freundin, deren Mutter war Biologielehrerin, und die hat uns da mal ins Gespräch genommen und hat gesagt, ihr müsst regelmäßig die Pille absetzen, einfach um zu spüren, ob noch alles selbst
Ja.
funktioniert und wie ist die Periode, wie fühlt sich das an. Also da müsst ihr wirklich wachsam sein, und ich bin heute noch dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Und ich habe auch relativ früh, also ich jetzt persönlich, die Pille abgesetzt, weil mit unserem zweiten Kind hat das ja sehr, sehr lang gedauert. Und ich fand es gerade spannend, dass du erzählt hast, dass du auch in der Kinderwunschpraxis warst, weil das ist ja auch noch mal so ein Tabuthema. Da sprechen ja die wenigsten Frauen drüber. Und ich höre von immer mehr Frauen, dass sie sich in solcher, ja, in so einer Einrichtung irgendwann wiedergefunden haben. Und
Ja.
um die Geschichte abzuschließen, ich habe, glaube ich, mit 30 aufgehört, die Pille zu nehmen.
Ach,
Und
krass.
ich komme jetzt so langsam in die Wechseljahre, also es wird immer unregelmäßiger. Und in meinem Freundeskreis sind ganz viele Frauen, die halt wirklich von Jugend an hormonell verhüten, und die überhaupt gar nicht wissen, bin ich jetzt in den Wechseljahren? Und das finde ich irgendwie, ja, was soll ich sagen? Also das Gefühl für den eigenen Körper ist ja so wichtig. Und ja, gut, dass wir darüber sprechen, weil auch hier bedarf es Aufklärung. So, das
Ja,
musste ich jetzt einmal kurz
absolut.
sagen.
Ja, das ist total wichtig. Ja, und zur Erklärung Endometriose, also das kann halt viele, viele Ursachen haben, also von der Umweltverschmutzung über schlechte Ernährung, Stress, auch Kunststoffe, also BPA, Giftstoffe, die der Körper zu viel aufgenommen hat. Und das sind gutartige chronische, ist eine also gutartig chronisch entzündliche Erkrankung und dabei wächst halt Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt. Das heißt, wenn ich richtig informiert bin, blutet es auch mit, wenn man die Menstruation hat, deswegen auch teilweise die Schmerzen. Und
Okay.
dieses Gewebe wächst halt außerhalb der Gebärmutter. Das kann also an den Eierstöcken sein, im Bauchraum, im Beckenraum, Bauchfell, Darm, Blase. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und deswegen auch anfänglich mein Ausrufezeichen, dass es nicht normal ist, weil das wirklich so viele Frauen und Mädchen darunter leiden und da einfach genauer hingeguckt werden muss. Und das kann man halt mit einer OP ja, sich wegoperieren oder lasern. Ich weiß gar nicht, wie genau das gemacht wird, aber invasiv auf jeden Fall ja, wegnehmen lassen. Es ist leider so, dass es in den meisten Fällen nachwächst und man, wenn man Kinderwunsch hat, sich das wegmachen lassen kann, wenn es an Stellen wächst, was das halt behindert, wenn man schwanger werden möchte. Und dann hat man halt eine gewisse Zeit, bis es wieder eventuell nachwächst. So,
Okay, stopp.
ja.
Entschuldige. Aber jetzt kommen wir noch mal zurück in die Kinderwunschklinik. Du hast gerade gesagt, dass da festgestellt wurde, dass du Endometriose hast.
Ja.
Und was war das andere?
Das nennt sich Adenomiose.
Ja.
Das ist ja eine ähnliche Erkrankung. Da wächst Gewebe aus Drüsen in der Gebärmutterschleimhaut in das Muskelgewebe rein der Gebärmutter, was dann auch dazu führen kann, dass man halt nicht schwanger werden kann.
Das habe ich noch nie gehört, Tanja. Okay, aber
Ja.
was war dann jetzt die Vorgehensweise des Arztes? Was wurde dann bei dir gemacht? Magst du es teilen?
Ja, also das Krasse ist, finde ich, erstmal, dass man diese zwei Erkrankungen gar nicht so einfach feststellen kann. Also, dass man dafür wirklich auf dem OP-Tisch muss und nicht das einfach so festzustellen ist, in den meisten Fällen. Ja, und dann wurde ich operiert, aber auch mit dem Spruch, naja, das ist jetzt auch nur so ein kleiner Strohhalm. Wahrscheinlich werden wir einen sehr langen Weg gehen. Und das
Oh,
finde ich auch so schade,
Tanja.
dass einem da, also es ist sicherlich nicht überall so, aber dass schon am Anfang so einer Behandlung dann so einem der Mut genommen wird, fand
Ja,
ich
das
sehr,
ist
sehr
ja
schade. Ja.
ein grundsätzliches Problem, dass die Ärzte leider, was Sprache angeht, überhaupt nicht sensibel sind. Ja, die
Ja.
wenigsten. Wahrscheinlich nicht alle,
Und
aber die wenigsten.
an
Ja.
dieser Stelle auch nochmal ist es, finde ich, auch wichtig, das Gesamtpaket anzugucken, also das Paar an sich, weil es ist ja nicht nur die Frau, die eventuell da Probleme haben könnte, schwanger zu werden, sondern genauso auch der Mann, der da die Verantwortung trägt. Und mit Verantwortung meine ich auch, wo wir jetzt auf das Thema Ernährung vielleicht noch zu sprechen kommen, genau, dass der auch genauso die Verantwortung hat, sich gesund zu ernähren, Stress rauszunehmen, auch einen gesunden Schlaf zu haben, weil auch das wirkt sich halt alles auf die Spermienqualität aus. Es ist halt nicht nur die Frau, die
Ja.
dann durch den Leidensweg in Anführungsstrichen durch muss, sondern es ist das Paar. Ja.
Ja, guter Punkt. Ist immer
Und
wichtig, dass der Mann das auch quasi einmal über den Urologen klären lässt, ja.
ja, das und dann nicht nur, ja, jetzt haben wir hier das Ergebnis, sondern man kann halt auch an der Spermienqualität arbeiten durch eben ein gesunden Lebensstil. Sowas kann sich auch wieder verbessern oder man kann da noch eine Schippe drauflegen.
Ja.
Also da die Verantwortung nicht nur bei der Frau lassen. Ja. Ja, und meine Geschichte ist eigentlich dann doch relativ kurz zum Glück, weil nach der OP hat es dann mit Auslösespritzen tatsächlich ja, funktioniert. Also ich musste nicht den langen Weg gehen mit künstlicher Befruchtung.
Wow.
habe mich aber auch intensiv auch mit dem Thema Ernährung damals ja schon befasst und ja, habe da Acht gegeben, dass ich mich gesund ernähre, dass mein Vitamin-D-Haushalt in Ordnung ist, dass ich Omega-3 zu mir nehme, Magnesium und Zink, was die Wundheilung angeht, ist ja total wichtig, das Thema Zink, frische Kräuter, Nüsse, Saaten, Bio-Lebensmittel, also Giftstoffe vermeiden und auch das Thema, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber auch das Thema Putzmittel. Also wenn ich zu DM oder Rossmann gehe, ich kriege immer ein zu viel, wenn ich da diese super scharfen Putzmittel in den Regalen sehe, die wirklich auch Auslöser sein können, wenn man das zu viel benutzt und einatmet und irgendwie das über die Haut in die Blutbahn kommt, die auch dazu führen können, dass man halt ja dann länger in so einem Kinderwunschzentrum hockt. Ja, also das muss man alles so
Und
mit
ja,
einbeziehen.
das ist ja
Ja.
nicht nur Putzmittel, das ist ja allein schon. Wenn wir jetzt so weit gehen, das Duschgel, ne? Also da sind ja manchmal auch Hormone drin, die einen Einfluss auf den Organismus haben. Also darüber darf man sich einfach bewusst
Ja,
werden. Ja.
also beim Thema Kinderwunsch ist es, denke ich, wichtig, dass man sich selber mal unter die Lupe nimmt und schaut, wie ernähre ich mich, wie ist mein Lebensstil, ja, welche toxischen Sachen gibt es eventuell in meiner Wohnung? In welcher Wohnung wohne ich? Wie sind die Rohre? Vielleicht sollte ich mal das Trinkwasser untersuchen. Also es gibt verschiedene Bausteine, die man angehen kann. Es ist nicht nur der Arzt, der da das Zünglein an der Waage ist, sondern es können auch andere, ja, andere Bausteine sein, die man selber irgendwie in die Hand nehmen kann. Und das finde ich ein wichtiger Punkt, weil gerade beim Kinderwunsch, das ist, denke ich, auch wichtig für die Psyche zu sehen, ich kann auch selber was machen, ja. Und ich gebe
Auf
das nicht
jeden
nur in
Fall.
fremde Hände und ja, und jetzt gucken wir mal, sondern ich kann mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zusammen auch daran arbeiten, dass man auf einem guten Weg ist und so aufgestellt ist, dass der Körper am Ende sagt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin dazu in der Lage, dass sich ja etwas bei mir einnisten kann ja, dass sich ein Baby ernähren kann, ein Embryo ernähren kann in meinem Körper. Und da auch das Thema, fällt mir da noch ein, auch zum Thema Ernährung, Entschuldigung, jetzt komme ich so im Redefluss.
Alles gut.
Was das Thema Fortpflanzen angeht, Diäten. Also ich würde jegliche Diät, die dazu beiträgt, dass ich Hunger zum Beispiel oder eine Fastenkur davon abraten, das zu machen, wenn ich Kinderwunsch bin, weil der Körper sagt dann, okay, ich befinde mich im Hungermodus. Wir sollten uns jetzt nicht fortpflanzen, denn hier ist Kalorienmangel angesagt. Ich will nur damit klar machen, dass es nicht dieser eine Baustein ist, sondern dass es das Gesamtbild
Genau,
ist
ja.
und man sich meiner Meinung nicht nur auf das Kinderwunschzentrum konzentrieren sollte, sondern auf den kompletten Lebensstil und
Genau.
einmal gucken sollte, wie geht's mir wirklich.
Dazu habe ich auch noch mal eine Frage an dich,
Ja.
weil es macht absolut Sinn, das Ganze ganzheitlich zu sehen, also holistisch. Und also in meinem Fall war es damals so, dass sie geguckt haben, okay, wie ist die Spermienqualität des Mannes? Das war vorher im Vorfeld schon alles abgeklärt. Und sie haben sich so, ja, meinen Unterleib angeguckt. Und das war so das Einzige, was die Kinderwunschklinik geleistet hat. Und du hast ja gerade erzählt, dass du dich zu dem Zeitpunkt dann auch schon mit Ernährung auseinandergesetzt hast. War das eigenmotiviert oder gab es da Hilfestellung von der Kinderwunschklinik?
Ja, das ist eine wichtige Frage, aber das war
Ja.
tatsächlich eigenmotiviert und das finde ich mega schade. Und ich habe das auch als Auslöser genommen, zum Beispiel Flyer zu erstellen, extra für Kinderwunsch. Praxen, also jetzt hier speziell in Potsdam, wo
Ja.
ich meinen Flyer ausgelegt habe für Ernährungsberatung in der Kinderwunschzeit, weil genau das halt komplett nicht abgedeckt wird und es auch nicht abgedeckt werden kann, weil die Ärzte diese Ausbildung ja gar nicht haben.
Ja.
Also da braucht man auch gar nicht nachfragen, weil die Ausbildung, es sei denn, dass sie haben eine Zusatzausbildung noch gemacht im Ernährungsbereich, aber oder sich selbst das angeeignet, aber im Studium ist das ja gar nicht vorhanden, die Ernährung.
Nee, leider nicht. Genauso wie
Nee.
das Mentale, ne? Es wird ja auch nicht
Ja.
abgedeckt. Also bei uns wurde zum Beispiel nie die Frage gestellt, in welcher privaten Situation befinden Sie sich denn
Ja.
gerade? Und mein Mann war damals, er hatte sich selbstständig gemacht und stand enorm unter Druck und hatte Stress. Und ich genauso. Ich war Vollzeit berufstätig und wir haben eigentlich überhaupt keine Luft zum Atmen gehabt in der Zeit. Und das haben die nie erfragt, nie. Und das ist mir aber erst später klar geworden, ne, als ich mich selber dann nochmal bewusst mit diesem ganzen Prozess auseinandergesetzt habe. Und ja, Ernährung fällt komplett flach. Also.
Ja, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass man zumindest, wenn man in der Kinderwunschpraxis ist, dass man als Patient, Patientin da den Hinweis zumindest bekommt, vielleicht fragen Sie mal, na, richten Sie sich an Ernährungsberaterin oder ja, was du sagst mit der mentalen Gesundheit, dass man zumindest da
Darauf
mal so ein
hingewiesen wird, so ja.
Hingewiesen wird oder einen Flyer in die Hand bekommt, weil klar, das leider ist es im Moment noch so, dass das in der Kinderwunschpraxis nicht abgedeckt werden kann.
Ja, außer
Aber
in Potsdam. So schön, dass du das machst,
naja, gut,
Tanja.
da
Ja.
liegt ein Flyer dann, aber mehr auch
Ja, aber
nicht.
immerhin, das ist ja ein
Ja,
Anfang.
ja.
Und du hast es angeregt und ich sehe das wie der Schmetterling, der kann ja letztendlich ein Tornado auslösen. Und du hast jetzt quasi den ersten Flyer in der Kinderwunschpraxis ausgelegt und wer weiß, was das bewirkt.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein krass sensibles Thema und ja, am Ende, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin ja nun auch durch diese Phase gegangen, langer Kinderwunsch und dann hat es geklappt und dann ja, kam noch eine Überraschung hinterher, die gar nicht geplant war. Und jetzt bin ich zweifach Mama und super happy darüber. Aber ja, da ist tatsächlich dann, was man auch immer so hört und wo ich dann damals dachte, ja, und das sagen alle, so dieses Loslassen, das Stress, ne? Dieses, oh Gott, und wann klappt das endlich? Und die Zeit rennt und jetzt bin ich schon so alt und dann klappt es plötzlich, wenn man nicht dran denkt. Das kann passieren und das ist aber, es kann natürlich, kann es auch nicht passieren. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man versucht, sich irgendwann, wenn es jahrelang nicht klappt, auch mit dem Gedanken anzufreunden, was ist denn, wenn es nicht klappt? Wie kann ich mir mein Leben gestalten ohne Kinder? Das heißt ja nicht, dass das Leben vorbei ist.
Genau.
Ja, und dass man da irgendwie auch aufgefangen wird und nicht dran zerbricht.
Ja,
Und
und
sich
das stelle ich
trotzdem
mir
um sich weiter
tatsächlich.
kümmert mit guter Ernährung, damit es einem gut geht, ne? Und
Ja.
ja.
Und ich stelle mir das
Schwer.
sehr, sehr schwer vor, wenn man diesen Kinderwunsch hat und den dann einfach loszulassen.
Total,
Also,
total.
da bedarf es wirklich, ja, eine mentale Stütze, die einem dabei hilft, einfach zu gucken, okay, was kann ich denn stattdessen Schönes machen? Und im Grunde lebe ich ja auch immer mit dem Gedanken, dass das Leben immer für mich ist. Also wenn das dann mit dem Kinderwunsch, warum auch immer, nicht funktionieren sollte, dann hat das einen tieferen Grund und der ist am Ende dann für dich. Und das klingt wahrscheinlich total blöd, wenn man diesen Wunsch hat. Und ich hatte den ja selber so, so stark. Und mir ist es genauso ergangen wie dir. Also wir haben diese drei Versuche in der Kinderwunschklinik gehabt und es hat dreimal nicht funktioniert. Und mein Mann war so, wir hatten aber schon ein Kind. Ne? Das war der große Unterschied. Ich hatte schon ein gesundes Kind und ich wollte unbedingt noch ein zweites. Und mein Mann war sowieso entspannt und hat gesagt, so, ja, aber wir haben doch ein Kind und warum jetzt in der Kinderwunschklinik? Und ich wollte das aber irgendwie einfach per se durchsetzen. Und als es dann dreimal nicht funktioniert hat und es dann in die Gespräche ging, künstliche Befruchtung und ich ja wusste, dass es dann zu Mehrfachgeburten, also Zwillings- oder Drillingsgeburten kommen kann, habe ich gesagt, so, nee, also jetzt bin ich auch irgendwie erschöpft und jetzt schalte ich ab und bin einfach nur glücklich, dass ich dieses eine Kind habe und nehme mir jetzt auch wieder Zeit dafür, das zu genießen. Und einen Monat später war ich schwanger auf natürlichem Wege. Also dieses Loslassen ist extrem wichtig. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, da wirklich einfach den Moment irgendwie zu bekommen, in dem ich sage, okay, es ist gut, so wie es ist. Es hat einen Grund und ja, also da kann ich wirklich nur raten, sich jemanden an die Seite zu nehmen, der einen da durchcoacht und da durchführt oder Therapie, wie auch immer. Aber nimm dir da bitte Hilfe, weil es ist so wichtig, dass du da aufgefangen wirst und nicht irgendwie in eine Depression hinein verfällst. Ja, das wollte ich einmal kurz gesagt haben.
Ja, total wichtig. Ich denke, also ein wichtiger Punkt, um wieder so ein bisschen Hoffnung hier reinzukriegen. Also mir ist es einfach total wichtig, in dieser Zeit, dass jeder für sich einmal schaut, wo stehe ich denn gerade? Wie ernähre ich mich? Wie ist mein Job? Wie geht es mir? Wie geht es mir wirklich? Wie geht es meiner Partnerschaft? Und da versucht einfach parallel zu diesem ganzen ärztlichen Prozedere, versucht so ein bisschen Klarheit zu schaffen, aufzuräumen, sich um sich zu kümmern, um wirklich alle Stellschrauben zu drehen, die selber für einen möglich sind. Und damit man später sagen kann, und wir haben alles versucht. Das kann enorm helfen, wenn man selber auch was in der Hand hat. Und da würde ich dann nochmal den Rat geben, gerade was jetzt die Ernährung angeht, auch wenn man es selber zahlen muss, eine Blutabnahme zu machen, wo man ein bisschen genauer hinguckt. Das ist der Omega-3-Spiegel, das ist Vitamin C, Zink, Selen, Magnesium, dass man da schaut, wo stehe ich denn gerade oder bin ich im krassen Mangel irgendwo, wo ich vielleicht mal mich anders ernähren sollte oder Nahrungsergänzungsmittel hinzuziehen sollte. Oder auch die Entzündungswerte, aber die werden eh, glaube ich, getestet in diesem Prozedere, dass man sich da so gut aufstellt, dass der Körper an sich merkt, okay, ich könnte, wenn es dann klappt, ich würde es schaffen. Ja, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass man da nochmal einem wirklich aufs Blut guckt und ganz andere Parameter sich nochmal anschaut als die üblichen Verdächtigen.
Ja, so schön.
Und mit solchen Werten kann man dann nämlich zu einer Ernährungsberatung gehen und dann schauen, okay, wie ernähre ich mich? Das Blutbild sieht im Moment so aus, da und da kann man vielleicht noch mal was ändern oder da bin ich im krassen Mangel und dass man dann daran noch parallel arbeitet. Und genauso natürlich auch der Partner, die Partnerin, ne? Das ist immer eine Gemeinschaftssache.
Na ja, klar.
Ja.
Sag mal, hat sich denn nach der Geburt deines ersten Kindes, deiner Tochter, hat sich da was verändert im Hinblick auf Menstruationsbeschwerden, Endometriose? Ist das noch Thema oder ist es weg?
Es ist nicht weg, aber ich habe gelernt, damit anders umzugehen. Und es ist auch nach der zweiten Geburt nicht weg. Also man sagt ja dann gerne, ja, dann ist es weniger oder nee. Also ich hab das immer noch. Ich habe ein starkes PMS. Ich habe Menstruationsbeschwerden, aber nicht mehr so stark wie früher. Aber Da komme ich dann aufs vegane Thema zu sprechen. Es hilft nachweislich, da auch Milchprodukte wegzulassen, weil die einfach entzündungsfördernd sind. Auch zuckerfreie Ernährung oder zuckerreduzierte Ernährung hilft, was die Schmerzen angeht. Man sagt ja auch, dass man zum Beispiel vor einer Geburt auf jeden Fall weniger Zucker essen sollte, wenn man es schafft und nicht irgendwelche Gelüste da hat, soll einem ja auch immer noch gut gehen dabei.
Genau,
Aber
ja.
die Ernährungsumstellung hat mir geholfen, da gut durchzukommen und es nicht mehr so schlimm zu haben wie früher.
Und
War auf jeden Fall ein wichtiger Baustein.
was würdest du jetzt einer Frau, die da jeden Monat drunter leidet, unter starken Krämpfen, Menstruationsbeschwerden, was würdest du der denn jetzt mit auf den Weg geben? Was wäre so deine Top
Ja.
3 Tools, die du nutzt, selber für dich auch, die absolut empfehlenswert sind.
Ja, da gibt es einiges, aber wenn eine Frau zu mir jetzt kommen würde
Ja.
in die Beratung, dann würde ich da jetzt anders rangehen, als dir jetzt vielleicht so ein paar Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrungen aufzuzählen. Also wenn jemand zu mir kommt mit diesen Beschwerden, dann bitte ich erstmal um ein Blutbild mit bestimmten Dingen, die nachgeguckt werden müssen, sollten. Das ist natürlich nicht Pflicht, aber es ist immer schön, damit man nicht im Trüben fischt.
Ja.
Und dann würde ich ein Ernährungstagebuch einmal ein, zwei Wochen lang führen lassen und auch was Getränke angeht, wie viel geschlafen wurde, wie der Stresslevel ist, wie die Verdauung ist, also so das ganzheitliche Paket.
Ja.
Und das würde ich dann analysieren und schauen, okay, ernährt sich die Frau vielleicht so, dass so viel entzündungsfördernde Lebensmittel dabei sind, dass man das massiv reduzieren könnte und so auch die Schmerzen sich reduzieren würden? Oder ist der Zuckeranteil so hoch oder zu wenig Schlaf, zu viel Stress? Das wäre da so das genaue Hinschauen.
Ja.
Und ansonsten bei Menstruationsbeschwerden hat sich zum Beispiel Mönchspfeffer bewährt. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was man dann aber auch auf lange Sicht einnehmen sollte. Das ist jetzt nicht, was man einmalig nimmt. Das gehört zu den Lippenblütlern und da gehört auch Lavendel und Basilikum dazu. Also Bitterstoffe an sich mit vielen ätherischen Ölen, die helfen bei Menstruationsbeschwerden. Ja, Reduzierung von
Das
Zucker, Alkohol, Nikotin ist sowieso, kann ich glaube ich bei allen Fragen, egal was es ist,
per se,
immer dazu sagen,
genau.
per se.
Ja.
Bei PMS und Menstruationsbeschwerden ist Magnesium ganz, ganz wichtig und Vitamin D, und die Omega-3-Fettsäuren. Wie auch bei allem. Auch das füge ich, glaube ich, bei überall mit an, weil es so, so, so dolle wichtig ist und wahrscheinlich ein Großteil der Menschen in Deutschland keinen ausgeglichenen Omega-3-Spiegel hat. Würde ich immer zur Supplementierung, vor allen Dingen bei der vegan-vegetarischen Ernährung, raten.
Ja.
Supplementierung heißt einfach ein Esslöffel Algenöl am Tag.
Wow. Ja. Das sind super viele Tipps. Ich finde, dieses Ernährungstagebuch macht aus meiner Sicht absolut Sinn, weil es ja auch wieder nochmal so eine Eigenreflexion ist, ne? Also einfach sich mal
Ja,
aufzuschreiben, was man den ganzen Tag
total.
so isst, in sich hineinstopft und dann in Verbindung mit Stresslevel und Verdauung, ne,
Der
Stichwort,
Darm, gro große Rolle
ja,
spielt der Darm natürlich auch. Ja,
absolut.
ja.
Wow.
Und
Also.
dann kann man noch gucken, in welcher Zeit ernähre ich mich wie. Also in der Zeit des Aufblühens, in der Zeit des Loslassens, also in der PMS-Zeit und Menstruationszeit oder in der Zeit wo, nach der Menstruation, die Zeit des Aufblühens. Da gibt es dann auch noch mal Tipps, welche Lebensmittel da besonders förderlich sind. Zum Beispiel in der Zeit des Aufblühens, also nach der Menstruation, sind solche Sachen wie Brokkoli, Granatäpfel, Ingwer, Kichererbsen, auch so Miso-Paste, also so fermentiertes Kimchi, Sauerkraut, Kurkuma empfohlen, einfach weil die ganzen, die ich jetzt aufgezählt habe, so eine hormonausgleichende Wirkung haben. Die haben sekundäre Pflanzenstoffe, haben diese Wirkung. Und in der Zeit des Loslassens, also in der Zeit der Menstruation, ist Magnesium sehr wichtig für die Entspannung. Datteln, Feigen, Fenchel, Frauenmantel, da kommt der Mönchspfeffer dann wieder. Lavendel für die Entspannung, Zimt, Kreuzkümmel. Banane, Stichwort Magnesium. Also auch da kann man die Ernährung so ein bisschen drauf ausrichten. Deswegen ist es so wichtig zu wissen als Frau, wo stehe ich gerade im
Ja,
Monat.
würde ich gerade sagen. Also
Also
nicht nur
dieses
Ernährungstagebuch,
Selbstkennenlernen.
sondern halt auch
Ja.
die Periode immer im Blick
Ja,
haben. Ja.
genau. Ja, wo stehe ich gerade? Ja.
Ja. Wow. Tanja, also ein sehr umfangreiches Thema, wie ich
Ja,
finde.
absolut. Und so
Und
wichtig, ja.
ja, so wichtig auf jeden Fall. Also gerade junge Frauen. Das bekomme ich jetzt aus dem Umfeld meiner Tochter mit, die da selber auch ein bisschen Beschwerden hat und ihre Freundin auch. Also von daher, ja, toll, dass wir da jetzt auch mal drüber gesprochen haben und du
Ja.
deine wertvollen Tipps damit reingegeben hast. Also Mönchspfeffer, ja, das habe ich noch so im Hinterkopf. Das hat mir sogar damals mal ein Gynäkologe empfohlen. Aber ja, es sind so die einfachen Sachen, ne, an die man sich einfach
Ja.
zurückerinnern darf. Ja.
Und trotzdem vielleicht noch zum Abschluss, weil ich jetzt hier so viel, naja, nicht Negatives, aber schon so viel mitgegeben habe, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Und
Ja.
trotzdem ist so die erste Menstruation von einem Mädchen was ganz, ganz Wundervolles. Und das heißt auch nicht, dass jedes Mädchen Probleme haben wird bei der Menstruation oder PMS belastet ist. Die erste Menstruation bedeutet einfach, dass man Frau ist, dass man Sanftheit hat, Möglichkeit, neues Leben zu schaffen, mit sich in Verbindung steht. Und das ist was ganz, ganz Spannendes und kann absolut oder sollte absolut auch gefeiert werden, finde ich, in der Familie. Also nicht, dass da jetzt irgendwie, wenn das jetzt gerade ein junges Mädchen hören sollte, dass da so Angst geschürt wird.
Ja.
Und trotzdem, wenn es Beschwerden gibt, dann der Sache auf den Grund gehen und ja, und
Ach,
es
schön, dass du
aber
das jetzt
absolut
nochmal
feiern.
zum
Ja.
Abschluss gesagt hast. Also ich habe das tatsächlich, man nennt es ja die Menarche, die erste Regelblutung. Und mit meiner ältesten Tochter, da war ich leider nicht da, als sie die hatte, habe ihr aber dann im Nachgang dann nochmal, also ich habe ein Armband für sie gekauft, wir waren am Urlaub und mit meiner jüngsten Tochter war das jetzt auch, also ich möchte jetzt hier nicht so viel Privates freigeben, weil die beiden das immer nicht so toll finden. Aber da haben wir das tatsächlich auch als Familie gefeiert. Also zumindest ich als Mutter und die beiden
Ja.
Schwestern, weil das war erst für sie ein bisschen unangenehm, das dem Vater zu erzählen, dass sie jetzt dann ihre Blutung hat. Aber wir haben das auch gefeiert und ich habe dann auch noch mal genau diese positiven Aspekte hochgeholt. Einfach damit sie das nicht als etwas Negatives sieht. Also,
Ja.
weil, ne, man blutet und das ist ja erstmal im ersten Moment vielleicht nichts Schönes, aber wenn dann der Zusammenhang klar wird und das große
Ja.
Ganze, also sie ist jetzt Frau, sie kann jetzt, ja, wäre jetzt körperlich in der Lage, ein Baby zu
Ja.
in ihrem Körper heranwachsen zu lassen und zu gebären, das ist ja, also so was Fantastisches. Der weibliche Körper ist ja sowieso so
Ja.
genial, so wandlungsfähig.
Ja.
Und das darf man noch mal hervorrufen
Ja.
und ja, das Mentale dahinter einfach verstehen. Also
Ja,
Appell an alle
absolut.
Mütter, feiert die Menarche mit euren Töchtern.
Ja, feiert, klärt auf, redet darüber. Genau.
Ja,
Ja.
das würde ich sagen, ist ein wunderschöner Abschluss, liebe Tanja.
Finde ich auch, ja.
Vielen, vielen Dank für diesen ganzen Input. Und ich möchte auch
Ja.
einfach nochmal dazu aufrufen, deinen wundervollen Podcast zu besuchen, Chili Sin Carne. Hört da gerne mal rein. Total spannende Themen. Ich bin selbst Abonnentin. Und dann
Danke.
vielen Dank für deine Zeit, Tanja. Und wir hören uns sicherlich demnächst bald wieder.
Ja, danke dir auch, dass du den Raum hierfür geschaffen hast, für dieses wichtige Thema. Lieben Dank, hat Spaß gemacht.
So, so gerne. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und hinterlass mir super gerne eine Bewertung. Wenn du magst, kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen. Du findest mich dort als Nicole-IntimacyCoach und dort bekommst du dann noch mehr Tipps und Inspiration rund um Intimität und Selbstliebe. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt und mit wem du kostbare Momente geteilt hast. Also verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.